haben uns bemüht, die wesentlichen Punkte der Botschaft unserer lieben Frau in Fatima, von Fatima, zu betrachten. Zunächst einmal, dass Gott, das Gottesgeheimnis im Zentrum ist und dass die Mutter Gottes uns darauf hinweist, dass Gott die heiligste Dreifaltigkeit und insbesondere unser Herr Jesus Christus, der Gott-Mensch, der König der Könige, der Herr der Herrscher, im Zentrum, im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Dass wir alles aus Gott schöpfen und zu Gott führen. Gott das Fundament, Gott das Ziel, Gott der Weg. Das ist eben genau das, was die Mutter Gottes in ihrer Eigenschaft als die Immaculata uns eigentlich tiefst ins Herz legen möchte. Immaculata, das ist natürlich zunächst einmal frei von der Erbsünde, das ist das Dogma, frei von aller Sünde, von aller Unvollkommenheit. Und insbesondere bedeutet das positiv ganz und gar aus Gott, in Gott und zu Gott hin. Und das, was sie lebte, sie hat nicht einen einzigen Augenblick aus sich gelebt, nicht einen einzigen Augenblick an sich gedacht in ihrem Leben und nicht einen einzigen Augenblick oder irgendetwas getan, was nicht ganz auf Gott hingerichtet wäre. Und genau diese Wirklichkeit der Immaculata, das vermittelt sie uns durch ihr unbeflecktes Herz. Der zweite wesentliche Aspekt von Fatima, das ist eben die letzten Dinge, das ist das große, wirkliche, die Wirklichkeiten, die allergrößten und allerwichtigsten Wirklichkeiten, die wir nicht vergessen dürfen, eben und jeden Tag die Mutter Gottes uns daran erinnert. Und immer wieder gesagt, dass die MI, die Militia Immaculata, das ist gerade das Genie, würde ich so sagen, oder die besondere Gnade, die die Mutter Gottes gerade durch diese Bewegung, diese Marien oder durch diese Armee schenkt, dass wir eben durch die ganz konkreten Anleitungen und die ganz konkreten Ratschläge und das Programm und die Struktur einer solchen Mutter Gottes Bewegung oder solchen Armee gleichsam in einen Fluss hineingebettet werden, wo es uns leicht wird, eben die Wünsche der Mutter Gottes in Fatima bestens zu erfüllen. Und jetzt ein dritter Aspekt, den ich unbedingt Ihnen weitergeben muss. Es gibt einige, die wir heute gar nicht eben betrachten können aus Mangel an Zeit. Aber das sind jedenfalls die wichtigsten. Das ist, was wir sagten, eben, dass Maria, nachdem sie uns wieder in Gottes Wirklichkeit gestellt hat, nun eben uns das zweite große Gebot, das dem ersten gleich ist, eben auch wieder zu leben lernt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder vielleicht noch tiefer, wie Christus gesagt hat, das ist mein neues Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Ich glaube, meine Lieben, es ist sehr wichtig, hier die kleine Nuance, den kleinen Unterschied zu sehen. Schon im Ende des Alten Testamentes finden wir das Gebot der Nächstenliebe wie sich selbst. Jesus, der Heiland, sagt aber, ich gebe euch ein neues Gebot. Was ist das Neue? Es ist das Gebot der Nächstenliebe, aber nicht gerade so, wie es bisher war, sondern diese Liebe wird gleichsam durchdrungen und bekommt einen besonderen Stempel, dadurch, dass wir den Nächsten so lieben sollen, müssen, wie Jesus Christus ihn geliebt hat, wie Jesus Christus den Menschen liebt. Das ist noch einmal was ganz anderes und noch viel Tieferes als den Nächsten lieben wie sich selbst. Und genau das ist ein Gebot. Wir dürfen nicht vergessen, das ist nicht ein Ratschlag für einige super erwählte Missionare, die eben durch die Welt ziehen. Das ist ein Gebot für jeden von uns. Das ist die Anforderung, dass wir unser Leben ausrichten sollen auf den Willen Gottes. Und der Wille Gottes ist, dass wir etwas tun in dieser Welt. Warum hat uns der Heiland geschaffen? Nicht so, dass jeder von uns eine Höhle bekommt in den Bergen oder ein kleines Iglo bei den Eskimos und so sein Leben lebt. Er fängt Fische, isst und trinkt und betet und am Schluss kommt er entweder in den Himmel oder in die Hölle. Aber so ist kaum jemand von uns geboren. Überhaupt niemand übrigens, denn aus dem Iglo kommt niemand. Es kommt immer aus einer Familie. Wir werden unter Menschen geboren. Wir leben unter Menschen auf und leben in einer Gesellschaft. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es kein Zufall ist. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes. Wir sind ja nicht geschaffen für die Gesellschaft. Wir sind ja nicht geschaffen für die Gemeinschaft, für den Staat oder fürs Dorf oder für die Stadt. Auch nicht einmal für die Familie oder für die Pfarrei. Das sind alles nur Mittel. Das sind alles Mittel. Wir sind geschaffen für Gott. Wenn nun das Ziel unseres Lebens, der Himmel, Gott selber ist, was bedeutet es, dass der Herrgott uns inmitten von Menschen stellt? Ganz einfach, dass wir sie lieben sollen, wie Jesus Christus sie geliebt hat. Und das ist im Grunde unsere Aufgabe und die genaue Weise, wie wir hier auf Erden leben sollen. Wir hier auf Erden haben im Grunde nichts anderes zu tun, als Gott zu lieben und den Nächsten. Das ist das größte Gebot, in dem alle anderen enthalten sind, wie der Heiland es selbst sagt. Und nun, was ist genau die Nächstenliebe? Das wird natürlich ganz falsch verstanden. Die Nächstenliebe, das wird übrigens auch sehr großartig von den Freimaurern geprägt. Ja, wir tun die Nächstenliebe. Wir bauen Spitale, wir bauen Häuser. In den vielen in den Orten, wo ich war, wenn Sie zu einem Krankenhaus kommen, dann steht am Eingang eine Tafel: Dieses Krankenhaus wurde von der Loge von irgendwas finanziert oder von den Lions Club oder von Rotary oder diesen ganzen quasi freimaurerischen Gesellschaften. Finden Sie überall. Und die rühmen sich eben, dass sie eben in der Welt eben die Nächstenliebe auch praktizieren. Die Katholiken, die leben nur in ihren Nebel und ihren Träumen, aber wir schaffen was für die Welt. Wir bauen das Reich des Menschen auf und so weiter. Sie kennen ja diese Slogans, alle bestens. Und die Kommunisten, die werden uns sagen, ja, wir bauen das kommunistische Paradies. Wir praktizieren die richtige Nächstenliebe. So hat man dieses Wort Nächstenliebe dauernd so sehr im Mund. Und dann kommt noch der Modernismus dazu, der auch dauernd von der Nächstenliebe redet, dass man fast schon, wenn man Nächstenliebe hat, schon fast genug hat, ja, es reicht schon, denn man hört ja nichts mehr anderes. Und was ist diese Nächstenliebe? Sie geht vielleicht unter Umständen bis zu den Werken der Barmherzigkeit, die wir ja kennen aus dem Katechismus. Das heißt, dass man die Hungernden speist, die Kranken besucht, die Toten begräbt, die Menschen eben hilft und so weiter. Alles, das begrenzt sich auf gewisse Taten, die dem Menschen, dem Nächsten etwas Gutes tun. Was nicht schlecht ist, was sehr wichtig ist, deshalb sind es ja Werke der Barmherzigkeit. Aber das ist noch nicht das Wesen der Nächstenliebe, sondern das sind Ausflüsse der Nächstenliebe. Das sind erst einmal Folgen einer inneren Haltung, die der Mensch hat oder nicht. Die Nächstenliebe, wie Christus uns lehrt, ist, ihn so zu lieben, wie Christus ihn geliebt hat. Nun, wie hat Christus ihn geliebt? Der heilige Thomas von Aquin, wenn ich mich nicht täusche, erklärt uns das. Natürlich, Christus verlangt nicht von uns, seine Taten seiner Liebe zum Nächsten zu tun, weil wir das nicht können. Wir können uns nicht ans Kreuz schlagen lassen. Wir sind nicht in der Lage, die Dornenkrone zu tragen, noch nicht mal eine einzige Dorne in das Hirn bringen zu lassen. So würden wir sofort sterben. Sondern die Intention, die Absicht, das Herz Christi, das eben sich zum Nächsten neigt, das müssen wir eben imitieren und nachahmen. Wie hat Christus den Nächsten geliebt? Es ist, dass er sich sorgte und dass er alles hingegeben hat, sein ganzes kostbare Blut und jeden Augenblick seines Lebens für das Heil des Nächsten. Wenn ich jemandem liebe, dann wünsche ich ihm Gutes. Dann wünsche ich ihm das Allerbeste. Und das Allerbeste, ich wünsche Ihnen alles Gute, sagt man sich bei uns immer, wenn man sich begrüßt oder wenn man sich verabschiedet. Alles Gute zu irgendwelchen Festen, Weihnachten oder Geburtstag. Was ist das alles nur erdenkliche Gute? Das ist nicht ein Teilgut, das man heute zu essen hat oder dass man heute ein Medikament bekommt oder andere Werke der Barmherzigkeit, sondern das ist alles Gute. Das Allgut, das höchste Gut ist eben das grenzenlose Gut. Wenn ich jemanden von Herzen liebe, dann wünsche ich ihm alles, das Beste. Und was ist das Beste? Das ist das Glück. Und was ist das Glück? Das ist, dass ich immer und ewig und ganz und gar eben glücklich bin, selig bin. Wir haben von Zeit zu Zeit solche Augenblicke des Glücks. Aber sie haben einen Haken, die gehen vorbei. Und nach deinem Glücksmoment oder einem Freudenmoment kommt auch gleich wieder wenigstens dieser bittere Tropfen, es ist vorbei. Wir haben immer dieses berühmte alte Lied, das ist der schönste Tag in meinem Leben, im Monat Mai oder wie das Ding heißt. Und das ist der schönste Tag in meinem Leben, der ist halt nicht der schönste. Warum? Weil da halt auch der Monat Mai fertig ist und der Tag im Monat Mai eben auch fertig ist. Und deshalb ist immer der Wermutstropfen jedes menschlichen, freudigen, glücklichen Ereignis eben das, es ist vorbei. Gucken Sie, wenn die Leute von ihr in die Ferien fahren, dann sind sie alle glücklich, es sei denn, sie würden tagelang im Stau stehen. Wenn sie zurückkommen, haben sie alle traurige Gesichter, es ist schon wieder vorbei. Und das ist unser Leben. Also es ist doch nicht das, was wir den Menschen wünschen können. Wenn wir den Menschen etwas wünschen, wie es Christus es uns wünscht, das alle erdenkliche Gute, das ist ein Gut, dass es eben das nicht aufhört. Sie wissen genau, wenn Sie im Augenblick etwas Glückliches erfahren, dann möchten Sie, dass es so bleibt. Dann möchten Sie das nicht verlieren. Was ist die Angst eines Menschen, dass das, was ich bekomme als etwas Wunderschönes, dass das eben vergeht? Nein, das will ich nicht. Wenn ein Mensch den anderen von Herzen liebt, dann kann er sich nicht vorstellen, dass diese Liebe irgendeinmal aufhört. Sie können nicht, wie ich oft eben schon gesagt habe, ein junger Mann, der eben seiner Geliebten eben einen Brief schreibt, wird er nicht schreiben, ich liebe dich aus ganzem Herzen für 3 Jahre, 5 Monate und 22 Tage. Da wird man darüber lachen oder man zerreißt den Brief. Was schreibt man? Ich liebe dich für immer und ewig. Und diese großen Worte, die man da benutzt, um zu zeigen, dass diese Liebe kein Ende haben will. Die Liebe an sich, in sich selbst, widerspricht eben der Tatsache, dass es hier eine Grenze gibt. Nun aber ist hier auf Erden alles begrenzt. Alles beginnt und hört auf. Und deshalb ist das wirkliche, alles Beste, Gute eines Menschen, den man einem Menschen wünscht, nicht auf dieser Welt erhaltbar. Mit anderen Worten ist, wenn ich einem alles Gute wünsche, dann wünsche ich ihm das ewige Leben, die einzige wahre Freude, die ewige Heimat, die wir eben von Herzen erbeten, verlangen und uns danach sehen. Glück ohne Ende, Himmel für ewig bei Gott sein. Und das ist die Nächstenliebe, dass ich das dem Menschen, dem Mitmenschen wünsche und dazu beitrage, dass er eben auf diesen Weg kommt und dieses Ziel erlangt. Und das ist ganz genau meine Aufgabe, die ich vom Herrn im Leben bekomme. Nichts anderes. Sei ich, dass ich Vater und Mutter bin, geistiger Vater, geistliche Mutter, die Berufung, sei es, dass ich eine Aufgabe komme in der Zivilisation, in der Welt, im öffentlichen Leben, sei es, dass ich auch nur irgendjemanden um mich herum habe, das richtige Verständnis dieses Ich habe jemand um mich herum besteht darin, dass hier vom Herrn mir, weil es keinen Zufall gibt, eine unsterbliche Seele, ein Mensch vor die Nase oder die Augen gestellt wird. Und meine Aufgabe ist, dem gegenüber etwas zu tun, ihn zu lieben. Das heißt, ihm etwas für ihn zu tun, damit er auf den Weg zum Heil gelangt oder vom Weg des Unheils herauskommt. Das ist es. Das ist das Wesen der Nächstenliebe. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Kinder erziehen, dann müssten Sie ihnen sagen, schau, du wirst vielleicht einen Beruf ergreifen, du wirst in die Schule gehen und du wirst in die Universität machen, du wirst deine Universitätsgrade machen oder du wirst ein einfacher Bauer oder Landwirt oder weiß ich was, Koch oder sonst was und oder Köchin oder Hausfrau. Man kann sich das alles vorstellen, aber das alles sind zweitletzte Dinge, Mittel. In diesem ganz normalen und meistens banalen und langweiligen Leben, das meistens jeden Tag denselben Käse bringt, ist im Innersten eine Aufgabe, ein Auftrag. Und das ist der Wille Gottes für mein Leben. Das ist das Wesentliche. Das ist jedem Menschen gestellt. Wie das konkret aussieht, das wird uns der Heiland sagen. Er hat gewollt, dass wir jetzt hier keine Chinesen sind, sondern Deutsche oder Schweizer natürlich oder andere, die deutsche Sprache verstehen, hoffentlich, und nicht anders. Er hat es gewollt, dass wir in diese Familie kommen, sodass wir also so heißen und nicht anders. Das sind alles Hinweise der göttlichen Vorsehung, hier und jetzt. Nicht irgendwo anders, jetzt hier. Hier, diese Leute um dich herum. Nicht irgendwelche Leute, die 100.000 Kilometer, nein, nicht so weit, 1.000 Kilometer weiterleben, sondern eben die Leute, die ich hier habe. Und denen muss ich Gutes tun und alles nur erdenklich Gute wünschen. Und das ist eine wunderbare, wenn ich so sagen kann, Verständnis. Jetzt weiß der Vater und der Mutter, was sie zu tun haben. Natürlich, der Vater hat sich hat die Familie zu ernähren. Die Mutter hat das Haus zu putzen und uns Essen auf den Tisch zu stellen. Aber hinter diesem Familie ernähren, Essen auf den Tisch zu stellen, die Wäsche waschen, steht dahinter immer das Tiefere. Nicht nur einfach die Tat. Nicht nur einfach wie ein Roboter oder wie ein Elefant eben das Ding zu tun, wo man hingeschickt wird, sondern eben Geist hinein. Das Intellekt, das tiefere Sehen. Intellekt heißt Innenlesen. Das innere Lesen dessen, was ich zu tun habe. Heilige Theresia vom Kinde Jesu, ihr ganzes Leben ist ganz banal, ganz, ganz einfach. Wäsche waschen in der Sakristei, putzen und alles ist ein einziger, ununterbrochener Akt der Nächstgottes und Nächstenliebe. Sie opfert alles auf. Alles. Das für die Seelen, das für die Seelen, das für das ewige Gut dieses Menschen. Und so wird sie zur Patronin der Missionen. Das ist die Nächstenliebe. Das müssen wir ganz klar verstehen. Und jetzt fragen Sie sich mal, wie steht es um meine Nächstenliebe? Wie steht es darum? Es ist also eine doppelte Aufgabe. Das erste ist, ich schaue mich rum und da sehe ich zunächst einmal eine ganz große Masse von Leuten, die eben ganz und gar nicht auf dem Weg zu Gott sind. Meistens auch in meiner eigenen Bekanntschaft und Familie. Und demgegenüber ist die große Sehnsucht, Nächstenliebe, alles nur erdenkliche Gute zu wirken, weg vom Elend, heraus aus dem Schlund, Befreiung aus diesem Gefängnis, Befreiung von diesen starken Ketten und Fesseln. Das ist jetzt meine Aufgabe. Da muss ich hingehen und komme mit meinem kleinen Messerchen und tu schon mal versuchen, wenn jetzt jemand kommt, wenn er nicht aufpasst, denn die lieben ja. Die lieben ja in ihrem Schlund zu sitzen meistens und meinen sich, das ist das Paradies auf Erden und wollen ja gar nicht, dass man ihnen die Fesseln entzweit. Und wenn sie einmal ein bisschen zerstreut sind, dann komme ich gleich hin mit einem Stoßgebet und dann wird einmal eine Fessel weggetan oder ein kleines Licht gegeben. So versuche ich diese Menschen, auf Deutsch gesagt, zu bombardieren, wie der heilige Maximilian sagt, und so langsam aber sicher mit ununterbrochenen Bemühungen diese Seelen zu öffnen für das Licht. Und ein bisschen, ja, so ist das, was ich zu tun habe. Das ist der erste Teil der Nächstenliebe. Das heißt, wenn jemand auf dem falschen Weg ist, dass ich alles zu tun versuche, um ihn auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und die zweite Art der Nächstenliebe ist die Begleitung. Wenn jetzt, und das gilt eben für uns alle, besonders für unsere Familien, die Begleitung der Kinder hin immer mehr zum Licht. Natürlich ist diese Begleitung meistens, wenn das Kind halt versucht zu gehen, dann macht es, dann sitzt es wieder da, und dann muss man es da aufheben. Meistens hat es dann die Hosen oder den Rock verdreckt, dann muss man den auch noch waschen und vielleicht auch noch eine Wunde zumachen und dann geht es wieder weiter. Und immer so langsam, aber sicher hin zum Ziel. Das ist eine Lebensaufgabe. Deshalb werden wir ihr ganzes Leben immer mit Menschen leben, bis zum letzten Atemzug. Um immer und überall etwas Gutes für die zuzukönnen. Eben sei es, ihnen zu helfen, aus dem Irrtum und der Sünde herauszukommen, sei es, sie zu begleiten hin zum Licht. Immer mehr. Und jetzt fragen wir uns, was ist um meine Nächstenliebe? Wie erfülle ich den Sinn meines Lebens? Was mache ich? Und dann müssen wir uns vorstellen, dass dieses Wichtigste gar nicht ist. Ich laufe in der Welt herum, eben wie ein Ochs oder wie ein Esel oder wie, was für ein Tierchen Sie sich gerne vornehmen wollen als Bild, eine Eidechse oder was anderes, auch ein Elefant oder eine Mücke. Jedenfalls, da ist nichts im Kopf. Wir versuchen einfach, wir machen das und tun das einfach automatisch alles tun. Und wenn es ein bisschen ein bisschen hart wird, dann tun wir mal meckern. Und wenn uns einer mal zwischendrin steht, irgendeiner uns nicht passt, dann ärgern wir uns, dann werden wir wütend und böse und so weiter und so fort. Das ist alles auf einer ganz rein natürlichen Ebene, die sich nach folgenden Grundsätzen macht. Gefällt es mir, dann lache ich. Gefällt es mir nicht, dann werde ich böse. Das ist es. Und hier hat die Nächstenliebe keinen Platz. Nun aber kommt es noch mehr. Der Heiland sagt den Nächstenlieben, wie Christus ihn geliebt hat. Nun hat Christus alle geliebt. Grenzenlos. Für jeden Menschen, der je auf der Welt war, alles geschenkt. In unendlicher Liebe am Kreuz für ihn gestorben. Und so soll ich den Nächsten lieben. Jetzt unter diesen vielen Milliarden der Menschen, die ich da sehe, die gibt es ja gar nicht für mich. Das sind für alles mich nur irgendwelche Nummern. Das ist für mich keine Realität. Meistens sehe ich diese großen Massen von Menschen in einem Film oder sowas. Oder wenn ich sie mal sehe, wenn man in eine Großstadt kommt, dann ärgere ich mich über diese vielen Massen, die mir wahrscheinlich den Weg verbauen, dass ich zu meinem Ziel komme. Und so sehe ich praktisch, dass das Verhältnis zu den anderen Menschen, das sieht ganz schlecht aus. Da gibt es keine Nächstenliebe. Ich denke gar nicht dran. Und dann die Nächsten, die Allernächsten, die ich kenne, das sind meistens Störfaktoren. Was will denn dieser Trottel von mir? Was will diese Person von mir? Diese Menschen, die mich umgeben, da habe ich nicht die geringste auch noch die Ahnung, dass das jetzt von mir, gerade diese Person, der ich gegenüber sitze, eben zum Beispiel im Zug, die jetzt gerade so furchtbar schnarchelt und ich will jetzt ein bisschen was beten und der macht solchen Krach, da ärgere ich mich drüber. Anstatt dass ich jetzt weiß vom Herrn, die sitzt vom Herrn, dass ich jetzt für diese Bilder, dass ich mein Revolver herausziehe, meine Pistole und dann bum, 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 bum mache. Das heißt, auf diese Person einfahre, da ich dann ja mit dieser Person nicht reden kann und mit Stoßgebeten eben das Herz von dieser Seele, für diese Seele und dieses Dunkel durchlöchere, damit ein Licht hereinkommt. Das ist der Wille Gottes und ich mache das nicht. Und jetzt kommt unsere liebe Frau von Fatima und zeigt uns 1917, was geschieht da? Was ist die Freimaurerei? Was ist der Kommunismus? Was ist diese ganze Weltbeherrschung seither? Was ist der Liberalismus? Das ist ein hoffnungsloses Kreisen um mich selber. Nur ich. Und meine Sachen. Alles andere interessiert mich nicht. Ein Mensch ist so voll von sich selbst, dass praktisch die Umgebung nur noch dafür existiert, dass ich davon profitieren kann, wenn es geht, oder wenigstens keine negativen Signale bekomme und aufs Dach kriege. Wenn ich eine aufs Dach gehe, dann wehre ich mich. Und wenn ich mich nicht wehre, dann bin ich verzweifelt, dann bin ich müde, dann bin ich eben kleinmütig und verzagt. Kein Mensch liebt mich, die alle lieben mich. Das ist so, und so sieht man das, die Welt. Immer ich. Das ist auf der anderen Seite, wenn man das Geheimnis des Nächsten und der Person des Menschen sieht, das ist das Wesen des Todfeindes, der sich kreist um sich selbst. Der erste Gesetz des Teufels war, ich will Gott nicht dienen. Und jetzt, ihr werdet sein wie Gott. Deshalb kreise ich mich nicht mehr um Gott, sondern um mich selbst. Und dann ist der Mensch natürlich verloren. Und das ist unsere Welt. Schauen Sie, genau dieses Symbol. Die Menschen in Asien, die gucken da rein, das ist mein Spielzeug. Meistens wird da gespielt oder meistens wird da ein Film geguckt für mich. Das alles, das und ich. Und alles andere gibt es nicht mehr. Das ist ein schönes Symbol, um zu zeigen, wie wir sind, wie in diese Welt steht. Und das sind nicht nur die Freimaurer und die Liberalen, das sind wir. Wir sind davon angesteckt. Das ist es. Wir alle haben damit zu kämpfen, das haben wir ja auch von den Folgen der Erbsünde, die ja gerade die tiefste Folge darin besteht, wie auch der heilige Thomas uns das ganz klar aufweist, eben, dass diese ganzen Wunden davon gehören, dass eben das Ich in die Mitte kommt und alles drumherum geht. Und jetzt als großes Zeichen am Himmel ist die Immaculata, das große Licht. Wiederum, die ist die Frau mit der Sonne umkleidet, das Licht bringen. Du bist nie, wirst nicht glücklich in deinem Kreisen und dich selbst. Du wirst nicht dein Ziel deines Lebens. Du wirst versagen. Du wirst deine Zeit verschwenden und vergeuden, wenn du nicht herausgehst und so die Welt siehst, wie ich sie sehe. Da wir allein nie in der Lage sind, weiß der Heiland eben, das weiß der Heiland eben aus diesem Schlund des eigenen Ichs und des Vergessens um des wesentlichen Auftrags, unserer wesentlichen Sendung unseres Lebens gerecht zu werden, schickt er uns die Immaculata. Weil Jesus weiß, dass die letzten Zeiten geprägt sind von diesem hoffnungslosen Egoismus und Kreisen um sich selbst und fürchterlichen Stolz und Überheblichkeit des Menschen und alles praktisch uns darauf hindrückt und darauf hinführt. Deshalb schickt er uns die Immaculata, die in ihrem ganzen Leben das alles nicht einen einzigen Augenblick gekannt hat, sondern ganz das Gegenteil, völlige Hingabe, völlig sich selbst vergessen. Natürlich können wir das nicht. Und auch hier Prozess, ein Prozess, der dein ganzes Leben umfasst. Aber jetzt schauen Sie, ist das nicht wunderbar, dass die Mutter Gottes eben diese große Wirklichkeit und diese herrliche Lösung unseres Problems und dieser herrliche Auftrag, dass sie das alles in ganz einfache Worte fasst und drei kleinen Kindern in Fatima vor 100 Jahren gibt und so in der Welt, ich würde sagen, fast eine Revolution entfasst, indem man das Wort Revolution in dem Sinn verfasst, dass man eine Umkehr, eher eine richtige Umkehr, bewirkt, dass die Menschen tatsächlich anfangen, einmal gerade dort, wenn die ganzen anderen und alles, die ganze öffentliche Meinung zum Egoismus neigt, plötzlich Blumen oder vielleicht Lichter leuchten, in dieser Finsternis erscheinen, die wieder auf sich vergessen und Gott dienen. Und der Mutter Gottes eben Werkzeuge sind, um ihr zu helfen, die Seelen zu retten. Und wie geht das nun? Zunächst einmal gibt sie uns, liebe Freunde, liebe Gläubige, das ist sehr wichtig, sie gibt uns das ein. In dem Augenblick sagt sie, sie möchte, dass ich mich ihr weihe. Sie möchte, dass ich die Andacht zu ihren unbefleckten Herzen pflege. Und diese Andacht, meine Lieben, das ist ja das. Die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen, das ist der Gedanke, Gott zu loben, Gott zu ehren, Gott zu dienen, und den Nächsten lieben, wie Jesus ihn geliebt hat. Und deshalb sagt sie in Fatima ununterbrochen, für die Bekehrung der armen Sünder, für die Rettung der armen Sünder, damit die armen Sünder, die Sünder berettet werden. Mein unbeflecktes Herz, ich schenke es, wenn sie die Mutter Gottes die Höllenvision zeigt. Sie sieht die armen Sünder, die massenweise in die Hölle fallen. Um sie vor der Hölle zu bewahren, werde ich kommen, um die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen einzuführen. Wer auf mich hört, wenn sie auf mich hören, werden viele, viele Seelen gerettet werden. Das ist die Verheißung der Mutter Gottes. Und diese Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen, das ist, dass ich mich anstecken lasse von der Liebe ihres Herzens. Wenn ich die Mutter Gottes betrachte, wie sie auf mich schaut, wie ich ihr verlorenes Kind war, der verlorene Sohn oder eine Maria Magdalena oder wie auch immer ich selbst im Schlund war und wie sie durch Instrumente, durch Werkzeuge langsam aber sicher diese Ketten zerschnitten hat, mich herausgezogen hat aus dieser Finsternis und den Schatten des Todes, aus diesem Kerker. Und mir das geöffnet hat und mich ins Licht, in das wunderbare Licht des Heilandes geführt hat, dann wird mein Herz weit. Und dann werde ich doch auch sie bitten, oder sie wird mich bitten. Und sie bittet mich ja, komm jetzt, ich habe andere benutzt, um dir zu helfen. Jetzt benütze ich dich, um anderen zu helfen. Und so geht es weiter. Wie kann ich die Nächstenliebe üben? Die Mutter Gottes sagt es. Und das große, einschneidende Wort, das Wirkliche, das unsere Herzen berühren sollte, das ist der 19. August 1917, wenn sie sagt, betet, opfert euch auf, bringt Opfer. So viele Seelen gehen in die Hölle. Das ist die Mutter, die ihre Kinder eben weg in die Hölle fallen sieht, weil niemand für sie betet, weil niemand sich für sie opfert. Das heißt, die Mutter Gottes macht uns klar, das, was wir vorher gesungen haben, wir glauben an unsere Sendung. Was ist diese unsere Sendung? Was ist unsere Sendung? Die Sendung besteht darin, dass der Herr, der Heiland Jesus Christus, bestimmt hat. Wie wir das gestern schon betrachtet haben, der Heiland Jesus Christus hat es bestimmt, dass nicht er allein, nur allein, ganz allein die Welt retten wird. Selbstverständlich, er hat alle erlöst. Die Gnaden der Bekehrung der Heiligkeiten kommen nur von ihm, nur von niemandem anderen, nur von ihm und seinem Opfer am Kreuz und seinem durchbohrten Herzen. Es hat aber es gewollt, dass diese Gnaden sozusagen freigesetzt werden und in die Seelen gelangen, nur mit der Hilfe von menschlichen Werkzeugen. Das ist, was wir immer sagen, das große Gesetz, was von der Mutter Gottes den Kindern in Fatima gleichsam bei jeder Erscheinung gleichsam ins Herz gedrückt wird. Du hast eine Sendung zu erfüllen und diese Sendung ist über alles erhaben. Du hast nicht eine bessere Welt zu bauen. Diese Geschichte vom Paradies auf Erden ist eine einzige Lüge, denn die Erde ist nicht dafür da, ein Paradies zu werden. Das Paradies ist im Himmel. Die Erde ist ein Durchgang, ist ein Tränental und wird es immer bleiben. Aber die Erde ist dazu da, eben um die vielen, vielen, vielen Seelen aus dem schlechten Weg, aus der Allee, in den Abgrund führt, herauszureißen und sie den schmalen Weg gehen zu lassen, der zum Himmel führt, zum goldenen Palast, oben auf dem Berg, wo eben Gott wohnt und wo Gott mich haben will für immer und ewig in unendlicher Freude. Und noch einmal, seht, da braucht man sein Leben nicht zu ändern. Die heilige Teresa zeigt es uns, aber auch viele, 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 alle anderen Heiligen im Übrigen. Und hier ist es nun wichtig zu sehen, was die Mutter Gottes in Fatima sagt, dass wir in unserem Herzen haben das, was sie hat, die Liebe zu ihren geliebten Kindern, dass wir diese Liebe aufnehmen, dass wir mit denselben barmherzigen Augen, auch mit denen sie zu uns blickt, mit diesen Augen wir auf die anderen blicken. Und dann werden wir nicht uns aufregen über einen Herrn Obama oder Putin oder wie sie alle heißen. Dann werden wir uns nicht aufregen über unseren Nachbarn, weil er uns beschimpft oder weiß ich was über wen. Sondern werden das alles, oder die Syrer oder die ganzen, das hat ja keinen Sinn. Wir werden sie ja schließlich nicht umbringen. Wir werden ja nichts tun können. Was sollen wir dann tun? Uns nur aufregen und streiten? Streiten und streiten, nochmal streiten und uns ärgern? Dann wird vom Ärgern, sage ich immer unseren Gläubigen in Asien, von Ärgern, wenn ihr euch ärgert, dann werden sie alt. Dann kriegen sie Falten ins Gesicht, ihr Herz schlaucht nicht mehr gut und sie machen überhaupt nichts gut für ihre Gesundheit. Schauen Sie sich mal an, wenn Sie ein verärgertes Gesicht haben, sehen Sie aus wie eine halb fauler Apfel oder wie eine Tomate, die schon praktisch zum Wegwerfen ist. Das können Sie vergessen, sodass wir uns durch unsere Emotionen leiten lassen, sollen wir doch schauen auf diese ganzen Leute mit dem Herzen des Erbarmens. Ist ein Mensch in der Sünde? Ist ein Mensch im Irrtum? Dann habe ich nur eines zu tun. Eben für diesen Menschen eben etwas zu tun für sein Heil. Und was kann ich für ihn tun? Das ist das Schotgebet. Die Mutter Gottes sagt es ja. Das sind die Mittel, die sie uns gibt in Fatima, die übrigens genau dieselben sind, die der heilige Maximilian Kolbe uns in der MI auch wieder weitergibt. Und deshalb muss man nun das große Gesetz sehen. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber das ist das Wichtigste. Sonst haben wir den Sinn unseres Lebens verkannt. Der Sinn unseres Lebens bedeutet, dass ich nach dem großen Pius XII. In seiner Enzyklika über die Kirche, in Mystici Corporis Christi, dass ich tatsächlich durch mein kleines Wirken Werkzeug sein kann in den Händen der göttlichen Vorsehung, sodass durch mich, gleich durch einen Kanal, die göttlichen Gnaden in die Seelen fließen. Die Gnaden, die Seelen brauchen. Und nun, die Mittel, die werde ich Ihnen gleich nachher sagen, wie das geht, aber was es ist, wie es genau geht, das ist, was die Mutter Gottes in Fatima die Kinder lehrt. Deshalb erscheint sie auch meistens kleinen Kindern, damit wir nicht einbilden, mithelfen zur Seelenrettung, das heißt mindestens ein Buch schreiben, mindestens dreifacher Professor zu sein mit 5 Doktortiteln, mindestens 5 Autos zu haben und 25 Kirchen bauen zu können und weiß ich was alles für großartige Dinger. Das ist alles nicht wichtig für die Mutter Gottes. Sie hat sich weder Professoren noch Schwerreiche ausgesucht, sondern kleine Kinder, die mittellos nichts hatten, noch nicht einmal in der Lage waren, eben ihre gewöhnlichen Gebete, die ein Erwachsener betet, schon zu beten, weil sie kleine Kinder waren.
Und so wählt sie die Mutter diese Kleinen, um zu zeigen, was sind die Mittel? Was ist das, was sie benutzt von uns, um uns eben zu diesen Aposteln zu machen? Ja, meine Lieben, das ist es. Es gibt, wie der Heilige der Engel in Fatima sagt, alles, was sie tun und was sie haben. Ihre kleinen Gebete, ihre kleinen Opfer, ihre Leiden, aber auch ihre Freuden. Alles können sie, wie bei der Patene, bei der Offertorium, alles einer kleinen Gästen für dich, Immaculata, für dich, meine Mutter, rette die Seelen. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Dieses Sätzchen können Sie bei jeder Gelegenheit, ob Sie schlafen, wenn Sie schlafen können Sie es nicht, aber wenn Sie aufwachen in der Nacht oder wenn Sie nicht schlafen können oder wenn Sie unterwegs sind oder wenn Sie von einem Zimmer aufs andere gehen oder wenn Sie irgendjemandem begegnen oder wenn Sie irgendwas aufregt, Jesus, Maria, ich liebe euch, rette die Seelen. Rette diesen Kerl da, der mich jetzt gerade so aufregen will. Rette diesen Bub da, der jetzt wieder mit mir streiten will oder so. Seht, Geliebte, das ist das Wichtigste, dass wir diesen Sinn im Leben sehen. Die ganzen äußerlichen Dinge sind nur dazu da, um gleichsam den Raum zu schaffen und gerade die Gelegenheiten herbeizuführen, um die Nächstenliebe zu üben. Denn da kommen irgendwelche Menschen auf mich zu. Ich gehe ins Geschäft. Wie oft denken Sie, wenn Sie ins Geschäft gehen, die Dame oder der Herr an der Kasse, die Leute, die an Ihnen vorbeilaufen, wie denken Sie an das? Sie denken wahrscheinlich nur an Ihren Kaffee und an Ihren Joghurt, den Sie kaufen wollen. Und da laufen irgendwelche Gestalten rum und dann sind Sie verärgert, dass die Reihe, also die Schlange bei der Kasse so lang ist. Das sind alles unsterbliche Seelen. Die Mutter Gottes liebt Sie und möchte jetzt von Ihnen, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet diese da. Diese. Können Sie 10-mal sagen, wenn Sie lange warten müssen an der Schlange, können Sie sogar ein Gesetz vom Rosenkranz dazwischen beten. Dann haben Sie Ihren Sinn Ihres Lebens erfüllt. Das, die Atmosphäre oder die konkrete Pflicht war, einkaufen. Das wirkliche Tiefe besteht darin, die Seelen, die ich darunter begette, mithelfen zu retten. Das ist im Geschäft, das ist in der Schule. Das ist, wenn Sie in die Kirche kommen natürlich, wenn Sie von der Kirche hinausgehen, wenn Sie Urlaub haben, wenn Sie zum Arbeitsplatz gehen, wo immer auch es ist. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und genau das bringt uns die Mutter Gottes vor Augen. Was hat Jacinta gelebt? Was hat Francisco gelebt? Die hatten nichts mehr anderes zu tun in ihrem kurzen Leben als genau das. Sie haben alles gegeben, was sie noch hatten. Diese kurze Zeit bis zu ihrem Tod, um so viele Seelen, besonders die Jacinta, eben vor der ewigen Hölle zu bewahren. Und sie wurde die große Missionarin ihrer Zeiten. Dieses kleine junge Mädchen, das noch nicht mal 10 Jahre alt war, als sie gestorben ist. Hatte nur ihre vielen, vielen kleinen Leidenopfer, ihre Einsamkeit am Schluss ihres Lebens im Krankenhaus und ihre vielen Schmerzen durch die spanische Grippe und ihre vielen Stoßgebete. Das hat sie getan und hat für die Seelen gelebt. Weil sie immer wieder gesehen hat, die Höllenvision vor sich und die Bitte der Mutter Gottes, eben zu beten für die armen Sünder, Fisch für die einzusetzen, etwas für sie tun. Wenn sie zur Mutter Gottes und Fatima kommen, wenn sie sich ihr weihen, dann wird es genau in ihrem Herzen geschehen. Sie werden langsam aber sicher das tun, was mir schon mehrere Ritter der Immaculata gesagt haben: Oh, Herr Pater, es ist einmalig. Ich wollte nicht Ritter werden. Ich wollte es nicht. Ich habe gedacht, das ist nichts für mich. Aber dann hat mich ein Freund überredet. Und in dem Augenblick, wo ich die Weiheakt gemacht habe und ich gelesen habe, mach, dass ich in deinen unbefleckten und erbarmungsvollen Händen ein Werkzeug sei, das dir dient, um so viel als möglich deine Ehre zu vermehren in so vielen abgefallenen und lauen Seelen. Deine Ehre zu vermehren in so vielen abgefallenen und lauen Seelen. Das heißt, um diese Seelen zur Mutter Gottes zu bringen. In diesem Augenblick konnte ich mich nicht mehr verstehen. Ich sah die Welt mit anderen Augen. Immer mehr und immer öfters bin ich nicht mehr wie ein Ochs oder wie ein Affe oder wie ein schlafendes Tier im Flugzeug, ich fliege sehr oft, sondern jetzt auf einmal sehe ich, das sind unsterbliche Seelen um mich herum. Die kenne ich nicht, mit denen kann ich nicht sprechen, meistens, aber ich kann für sie beten, kann für sie ein kleines Opfer bringen. Besonders wenn der Mann oder die Frau neben mir besonders stark ist und mir den Platz wegnimmt, da gibt es viele kleine Opfer zu bringen im Flugzeug, kann ich Ihnen gerne sagen. Aber schauen Sie, an diese Dinge, vorher habe ich mich aufgeregt, vorher habe ich mich oft beklagt und jetzt ist es für mich eine Freude, wenn ich so ein kleines Opfer bringen kann und ich weiß, jetzt hat mein Flugzeug sitzen viele Stunden einen tieferen Sinn. Das ist der Sinn des Lebens. Und das gibt nur Sinn. Das können wir uns nicht aus uns selber machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme mir jetzt fest vor, viele Stoßgebete zu beten. Sie können sicher sein, dass Sie das heute Abend schon wieder vergessen haben. Oder vielleicht sogar schon heute Nachmittag. Die Mutter Gottes gibt es Ihnen ein. Das ist die Liebe der Mutter Gottes. Wenn Sie sie ihr hingeben, dann gibt sie Ihnen stückweise. Immer mehr, immer besser. Das ist das wirkliche Wirken der Nächstenliebe. Und nun dasselbe möchte sie eben durch die Militia Immaculata in unsere Herzen fließen lassen. In Fatima gibt sie uns konkrete Beispiele. Und das Leben der Kinder, insbesondere der Jacinta und auch Francisco und insbesondere Lucia, das ist ganz klar eben die Antwort, wie diese Kinder eben diese Sorge um das Heil der Seele leben, die Bekehrung, wie die Jacinta sagt, meine armen Sünder. Sie hat sie sich praktisch besonders angenommen. Dieses kleine Mädchen kam, wurde eine Mutter, geistliche Mutter, um meine armen Kinder, Sünder, das hatte sie von der Mutter Gottes, eben zu retten. Ja, jetzt kann ich was tun. Und wenn sie besonders gelitten hat, besonders schwer war, oh Maria, im beflecktes Herz, jetzt kannst du viele, viele Seelen retten, weil jetzt ist es wirklich hart. Schauen Sie, je härter es dann wird, wenn Sie eine solche Sicht haben, je schlimmer es wird, menschlich gesehen, umso merken Sie, jetzt kannst du wirken, Immaculata, jetzt kannst du wirken, jetzt kannst du durch meine Armseligkeit viele Seelen retten. Dann wird das ganze Leben umgeändert, dann wird die Perspektive ganz anders. Und das ist die Nächstenliebe. In Fatima gibt die Mutter Gottes wiederum die großen Linien. Und der heilige Maximilian Kolbe gibt uns wieder die ganz konkrete Struktur. Er sagt uns so, mein ganzes Leben habe ich genau so zu leben. Er sagt uns, die Ritter der Immaculata, das ist genau der. Ritter bedeutet, dass ich ein Ideal habe. Und der Ritter der Immaculata, das ist im Dienst der Mutter Gottes, um ihren Willen zu erfüllen. Aber ihr Wille ist, ihre Kinder zu retten. So bin ich im Dienst und im Namen der Mutter Gottes, nicht in meinem, im Namen der Immaculata, alles für sie zu tun, gehe ich durch die Welt. Und so bin ich immer und überall ein Pionier, ein Ritter, der irgendwie Licht in die Welt bringt, Licht in die Finsternis. Und das, sagt der Maximilian Kolbe, eben dadurch, dass ich die Waffen des Ritters nehme. Und deshalb ist eben diese Militärsprache auch sehr wichtig, weil es nicht nur eben uns aufrüttelt und uns zeigt, dass es sehr konkret ist, sondern es ist wirklich eine Waffe. Und diese Waffen sind uns gegeben. Betet täglich den Rosenkranz, die Stoßgebete, die Weihe ans unbefleckte Herz Mariens, die Weihe an die Mutter Gottes und dann die vielen Opfer. Das sagt die Mutter Gottes in Fatima, das sagt der heilige Maximilian Kolbe. Auf diese Art und Weise, wenn Sie nun zum Beispiel jetzt nur Fatima lesen, dann wird es, wie meine Mitbrüder gesagt haben, sehr oft, Herr Pater, es ist so, wir hatten also eine ganz wunderbare Feier. Wir hatten eine Pilger-Madonna, das war in der Schweiz oder sonst wo. Das war wunderbar. Die Leute, die Gläubigen haben sich begeistert. Die Kirche war voll bis zum Zerbrechen. Viele neue Leute kamen und so weiter. Die Mutter Gottes in Fatima hat wunderbar gewirkt. Und dann haben sie gesagt, aber nach 6 Monaten war alles wie beim Alten. Sehen Sie, das ist die Gefahr für 2017. Die Gefahr für 2017 besteht, dass wir uns jetzt alle fest auf Fatima, auf die Wallfahrt vorbereiten, die Fatima jetzt das 100-Jahr-Feier leben und nach 6 Monaten, was wird dann? Das ist in der menschlichen Natur und die Mutter Gottes weiß das, dass wir nicht leben von irgendwelchen großen, starken Feuern, wenn sie nicht unterhalten werden, dieses Feuer, dann hört es mal auf. Und das ist das Problem. Und das weiß die Mutter Gottes. Was hat also die Erscheinungen von Fatima durchgetragen durch die Zeit? Was hat die Menschen motiviert, damit sie Jahr aus, Jahr ein der Mutter Gottes die Treue halten und das, was sie erbetet haben, was sie verlangt hat in Fatima, in die Wirklichkeit umsetzen? Gerade diese marianischen Bewegungen, von denen ich gesprochen habe, deren die drittgrößte die Militia Immaculata war. Das heißt, durch die Militia Immaculata bekommen sie praktisch ununterbrochen eine Aufforderung, nicht durch uns, sondern wir sind ja auch nur die Werkzeuge, sondern durch die Immaculata. Da kommt wieder ein Heft der Ritter Immaculata. Dann kommt wieder ein Brief vom Pater Direktor. Dann kommt wieder ein neues Flugblatt. Und einmal, dann werden sie wieder vom Priester, von der Kanzel her beschossen, wie jetzt gerade, nicht? Und ihm sagen, hör mal hier, wach auf, es ist was los, du sollst dich einschlafen, du bist Ritter Immaculata. Und schlafende Ritter sind keine richtigen Ritter. Und dann wächst man wieder auf, ja stimmt, ja. Und dann tut man wieder mal den Akt erneuern. Und deshalb ist so eine Struktur, in die man eingebettet ist, in der man immer wieder aufgefordert wird, angeleitet wird, durch andere Ritter, durch Aktivitäten, die man hier zusammen macht, durch Apostolat gemeinsames oder eben auch durch die verschiedenen Schriften, die man weitergibt, da wird dem durchlöcherten Verstand und unserem faulen Herzen und unserem schweren Leibe eben einmal ein bisschen was gegeben, damit dieser Bruder Esel mal auf sich rafft, dieses Herz ein bisschen sich bewegt und der Alte, diese Maschine wieder mal ins Rollen kommt und der Ritter wieder mal Ritter wird. Das heißt Instrument. Dann wird es nicht vergessen. Das ist übrigens ein sehr wichtiges Argument, warum die Oberen die Militia jetzt so sehr eben akzeptieren, weil sie eben von der Erfahrung, von der Vergangenheit, die großen Marienereignisse, alle wunderbar waren in der Geschichte der Bruderschaft. 1972, 75 Jahre Fatima war ganz groß. Dann wieder vorher die Weihen, die Mutter Gottes Weihen von unserem Erzbischof Lefebvre, 1983, 84, wenn ich mich nicht täusche, und so weiter. Es gab ganz große Fatima, wenn ich so sagen, Ereignisse, aber immer wieder dasselbe Elend. Es ist nachher abgesackt, es ist eingeschlafen. Und das dürfen wir jetzt nicht mehr, denn die Zeiten, die werden nicht besser, sondern immer schwieriger. Dafür ist uns die MI gegeben. Deshalb, wenn wir wirklich lernen wollen, den Nächsten zu lieben, so wie Christus es uns verlangt hat, haben wir eine Chance, wir gehen zur Mutter Gottes, wir lernen von ihr, was sie uns sagt und versuchen es zu tun. Um es richtig zu tun, werden wir Ritter der Immaculata oder werden bessere und werden genau das, was wir serviert bekommen. Das wird ja alles von irgendjemandem, von eifrigen Rittern selbst gemacht und hergestellt. Lassen wir uns von dem inspirieren, lesen es selber und dann geben es weiter. Das ist immer die Reaktion des Ritters. Lese ich selber, damit ich selber die Mutter Gottes besser kenne und gebe weiter. Das ist die Nächstenliebe. Weitergeben. Nicht um sich kreisen. Oh, ist das schön, nur für mich, nur für mich, nur für mich. Das ist unsere Mentalität. Die traditionelle Mentalität in vielen Ländern ist, in Englisch sagen sie, I want my sacraments. Das heißt, ich will meine Sakramente. Ich komme in die Kirche, und ich habe zu beichten, zur Kommunion zu gehen und ich habe meine Fülle der Gnade und ich gehe raus und der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Das gibt es sehr oft. Und das ist nicht katholisch. Das will die Mutter Gottes gar nicht. Das ist, hat nichts zu tun mit einem christlichen Geist. So, das ist der dritte große Wirklichkeit, wo wir sehen, die MI ist so wichtig. Das ist im Grunde das der Kern der MI, die uns immer wieder darauf, auf unseren Sinn des Lebens und uns sagt, Mensch, du hast so viel zu tun. Ob du jung oder alt bist, die kleinen Kinder, das sehen wir ja von der Mutter Gottes erwählt, werden zu großen Missionaren. Ja, Herr Pater, aber ich habe das Problem, dass ich schon eine alte Oma bin oder ein alter Opa. So, sie reden ja nur für die Kinder und die Jugendlichen und ich. Ja, mein Leben ist vorbei, im Schluss, nichts mehr zu tun, keine Möglichkeiten mehr. Ich kann keine Flugblätter mehr verteilen, meine Beine gehen nicht mehr mit mir. Und dann, was soll ich noch tun? Die Antwort ist, das ist ja gerade das Wichtigste. Was ist der wichtigste Augenblick in einem Spiel, in einem Fußballspiel? Die letzten 5 Minuten. Wenn die Fußballspieler die letzten 10 Minuten sagen, jetzt haben wir genug gespielt, jetzt hocken wir uns hin, dann verlieren sie das Spiel. Die Gegner würden sich freuen. Und wenn einer einen Gipfel steigt, einen Berg besteigt, was ist der wichtigste Augenblick? Die letzten 100 Meter. Was ist es für eine große Sache, wenn man hoch die Berge geht, jahrelang oder tagelang und dann kurz vor dem Ziel aufhört? Man hat ja den Gipfel nicht bestiegen. Was für eine Schande. In unserem Leben ist es genauso. Mensch, gerade diese letzten Zeiten. Der heilige Maximilian Kolbe sagt es doch so schön. 3 wichtige Etappen im Leben. Die Vorbereitung, die Arbeit und das Leiden. Vorbereitung, das ist die Jugend. Wenn wir lernen, wenn wir in die Schule gehen, Universitäten weiter und so weiter. Die Arbeit, das ist das reife Alter. Wenn wir unseren Mann stehen müssen und unsere Pflichten tun. Schaffe, Häusle bauen. Und dann kommt das Leiden. der dritte Teil. Natürlich überlagert sich das alles. Alles ist irgendwo zusammen. Warum will der Herrgott, dass wir Altersgebrechen haben? Dass die Beine nicht mehr mitzugehen, dass der Kopf ein bisschen durchgedreht wird oder sonst was so nicht mehr geht. Oder dass wir nicht mehr können. Dass wir leiden, das kommt da. Das ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Damit wir uns auf das Wichtigste vorbereiten. Und jetzt gerade dort, wenn die Mutter Gottes nicht sagt, dass ich große Dinge vollbringen muss, dass ich eine Zeitung rausgeben muss, sondern Gebet und Opfer. Es gibt keine größeren Möglichkeiten zu beten und zu opfern, als wenn der Mensch im Ruhestand ist. Mein Freund, dann hast du nichts mehr zu tun. Dann hast du nichts mehr, brauchst du nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Völlig viel Zeit. Nicht für das da, sondern eben bete und opfere. Und dazu kommt noch, dass der Heiland dir noch viele kleine Nöte und Öpferchen gibt und dass die Haare langsam rausfallen und dass man nicht mehr so laufen kann. Alles diese kleinen Leiden, das ist alles Gold wert für das Heil der Seelen. Das ist genau das, was die Mutter Gottes braucht. Deshalb die wichtige Zeit in einem Leben ist die Zeit kurz vor dem Tod, die letzten 5, auch 10 oder 15 Jahren, wenn wir sie ja nicht wissen, wie lange es noch geht. Jetzt ist die Gipfelbesteigung. Jetzt wird der Ritter erstmal der Ritter im vollsten Sinn des Wortes. Jetzt kann ich alles geben. Ich kann alles andere lassen. Um die Küche kümmert sich meine Schwiegertochter oder sonst irgendjemand. Um die Arbeit kümmert sich jemand anderen. Ich kriege meine kleine Rente und so weiter. Und jetzt kann ich das Große tun, das Wichtige tun. Das Wichtige tun für das Heil der Seelen. Wie wenig alternde Personen haben sowas im Kopf. Und das will die Mutter Gottes. Seht, meine Lieben, das ist die Nächstenliebe. Das ist das Große, die große Bitte unserer lieben Frau von Fatima. Sie kommt in Fatima auf uns zu und bittet uns wie eine Bettlerin. So sagt der Maximilian Kolbe. Er macht es uns klar, dass Maria sagt, ich brauche dich. Ich will so viele Seelen retten, aber ohne dich kann ich nicht, weil es der Wille Gottes ist, dass er immer durch menschliche Werkzeuge, wenn sie noch so armselig sind, seine Seelen rettet und Gutes tut. Übrigens, das ist die berühmte Beispiele, Maximilian Kolbe, das kennen Sie ja auswendig, wenn er schreibt von einem Artisten, der ein wunderbares Gemälde malt. Sie malen nichts ohne ihre Pinsel. Sie schreiben nichts auf ohne ihre Schreibfeder. Nichts. Sie brauchen diese kleinen Instrumente. Wenn Sie noch so ein Genie sind, kein Rembrandt und Tizian wird irgendwas malen, wenn er nicht diese Pinsel und die Farben dazu hat. So ist es. Und genau solche Pinsel sind wir in den Händen der Immaculata. Und dann sagt, wenn einer kommt, ja, ich bin nicht würdig, ich bin ja ein armer Sünder. Ja, im Weihegebet heißt, ich armer Sünder, ich unwürdiger Sünder. Es steht nicht, ich ein großartiger Katholik. Ja, und das ist es eben. Und Maximilian Kolbe sagt, es ist ja ganz einfach. Nehmen Sie sich einen Künstler, der ein Arsenal von wunderbaren, ganz feinen Pinseln hat. 50 Pinsel, dick, dünn, fein, lang und so. Dann kann man sagen, Mensch, der hat gute Werkzeuge. Aber wenn dieser Künstler nur einen ganz einfachen, abgefahrenen Besen hat und mit diesem einfachen Besen so etwas Wunderbares malen kann, das ist aber ein Künstler. Also so einen Künstler gibt es auf der Welt nicht. Seht, der Besen, der bin ich. Der Künstler ist die Immaculata. So. Und das ist das Wichtige, was wir sehen müssen. Also bloß keiner kommen und sagen, ich bin nicht würdig. Kann jemand von uns auch noch sagen, wirklich mit Ernst, ich kann das nicht, wenn die Mutter Gottes sagt, durch den heiligen Maximilian, ein kleines Stoßgebet im Tag. Wenigstens eins. Dass er wenigstens einmal im Tag den Nächsten geliebt und den Sinn deines Lebens erfüllt. Natürlich wird es nicht dabei bleiben. Aber das ist das Minimum. Und wenn man das schon getan hat, hat man der Mutter Gottes den kleinen Finger gegeben und die Mutter Gottes, das weiß Maximilian Kolbe genau, wird dann langsam aber sicher schon gleich die ganze Hand und den ganzen Menschen mitziehen. Macht sie ihn oft. Seht, das sind die wichtigen Ereignisse, wo die MI und Fatima miteinander verbunden eine große Wirklichkeit darstellen. Andere Themen, die wichtig wären zu betrachten, die ich Ihnen aber aus Zeitgründen erspare, ist ganz wichtig, ist der Wille der Immaculata, der Wille der Mutter Gottes. Die Maria erscheint in Fatima und zeigt den Menschen, welches ihre Macht. Jesus Christus möchte, dass wir Mariens Willen erfüllen, dass wir ihr folgen, dass wir ihr gehorchen. Kinder müssen ihrer Mama gehorchen. Wir müssen unserer himmlischen Mama gehorchen. Das heißt, wir müssen ihren Willen erfüllen. Das heißt, wir müssen ihren Willen kennen. Wir müssen wissen, was sie möchte. Sonst können wir nicht sagen, dein Wille geschehe. Das ist nicht möglich. Das wäre eine Lüge. Und deshalb ist es sehr wichtig, meine Lieben, wenn wir hier uns nicht aufpassen, dann ist es mit diesem Willen, dein Wille geschehe, nicht weit her. Und es ist keine Ehrlichkeit dahinter. Wir müssen immer fragen, was willst du von mir, Immaculata? Und das können Sie fragen, bevor Sie zum Beispiel ins Geschäft gehen. Was willst du von mir, Immaculata? Was willst du, wenn ich jetzt diesen Menschen begegne? Das heißt, ich bringe sie hinein. Wie willst du, dass ich diese Menschen antworte? Wie willst du, dass ich reagiere auf diese Verdemütigung oder auf diese Botschaft, die ich jetzt gerade plötzlich im SMS bekomme? So, wie willst du? Das heißt, ich bringe sie hinein. Dein Wille, nicht mein. Was macht man meistens? Ich kriege eine Nachricht. Wenn sie schön ist, wird sofort geantwortet. Wenn sie böse ist, und sofort auch geantwortet. Bumm, ist weg. Und der andere ist tödlich beleidigt. Habe ich auch nur einen eigenen Augenblick gedacht, dein Wille geschehe. Ich bin der Herr meines Willens. Die Wirklichkeit besteht darin, dass die Mutter Gottes in Fatima uns lehrt, und es findet sich auch im Hintergrund aller dieser Formen, schau zuerst auf mich. Frag mich zuerst, ich weiß es, was du zu tun hast. Du weißt es nicht. Du bist beeinflusst von deinen Emotionen, von deinen augenblicklichen Gefühlswallungen. Und meistens sind die inspiriert von dem da unten, von den Nachwehen und den Wunden der Erbsünde. Das geht nicht gut. Wie wir meistens wissen, wie oft bereuen wir, mal zu schnell wieder gehandelt, geredet oder uns verhalten zu haben. Deshalb zu ihr, das lehrt sie uns. Deshalb mit Maria durch die Zeiten gehen, das heißt ununterbrochen immer wieder auf sie schauen, was willst du von mir? Was würdest du an meiner Stelle tun? Wie würdest du in diesem Fall handeln? So will ich es auch tun. Das ist der Wille der Immaculata. Und das nennt der heilige Maximilian die größte, die wichtigste Waffe. Das ist nämlich das, dass ich mich von ihr in jedem Augenblick führen lasse. Und gerade dann, wenn es schwierig wird, wenn ich keine Lust habe, wirklich keine Lust, wenn ich diesen Trottel wirklich ins Gesicht schlagen wollte und jetzt will sie, dass ich jetzt gerade für ihn bete und mein Lächeln dem Gegünstigten behalte, das ist schwierig. Und trotzdem, ich muss es tun. Ich will es tun, aus Liebe zu dir, weil es dein Wille ist. Dein Wille, Mama. Sehen Sie? Das ist genau das, wo wir unser Leben ändern. Und das sind die Opfer, die natürlich der Mutter Gottes am meisten gefallen. Denn dann wird sie unsere Mutter und wir sind ihre Kinder. Dann wird sie wirklich unsere Königin und wir sind ihre Diener, ihre Sklaven und ihre Ritter. Das ist ein anderer Aspekt, wo Fatima und die MI in eins gehen. Der heilige Maximilian Kolbe gibt hier einen ganz wichtigen Hinweis. Wie kann ich wissen genau, was der Wille der Immaculata ist? Dieser Wille der Immaculata wird uns gegeben durch die Stimme der Autorität, der legitimen Autorität, der Oberen. Das ist besonders für Geistliche, für Religiöse, für Brüder und Schwestern sehr wichtig. Dieser übernatürliche Gehorsam, dass ich nicht Augendienerei mache, sondern dass ich ganz und gar immer auf sie schaue und ihr gehorchen will, wenn ich zum Beispiel den Befehl von der Oberin oder von einem Oberen bekomme. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, dass mit Gottes Gnade im Distrikt Asien unser Verhältnis unter Priestern und Brüdern so gut ist, weil eben die Immaculata, alle sind Ritter der Immaculata und sie werden von ihr eingeführt in diesen übernatürlichen Gehorsam. Und dann kann es sein, dass meine Mitbrüder, die sagen mir ganz klar, Pater, das stimmt nicht. Ganz einfach, die haben kein Problem, mir alles zu sagen, wenn ich irgendeinen Fehler oder irgendwann Mist mache. Und ich bin froh drum. Und deshalb tun wir alles miteinander. Aber wenn dann andererseits das sagen, jetzt ist, machen wir so, und das ist jetzt das letzte Wort, dann wird es gemacht. Weil du, Immaculata, hast gesprochen. Sofern das nicht gegen, und natürlich gegen Glaube und Sitte ist, was leider bis seit 50 Jahren ununterbrochen uns von Rom, wo wir eigentlich diese Stimme Gottes hören sollten und hören müssten, diese Stimme Gottes eben immer gesprochen hat. eben nicht mehr kommt, weil eben von uns bis heute ununterbrochen verlangt wird, etwas geben, die Gebote Gottes gegen die Sitten zu tun. Der Ökumenismus ist ein Schlag ins Gesicht gegen das erste Gebot, wie Sie wissen. Und alles ist immer noch unter dieser fürchterlichen Rauchfahne. Sehen Sie, das ist ein anderer Aspekt. Ein weiterer Aspekt in Fatima, da kommt besonders bei der Andacht zum unbefleckten Herzen ein ganz wichtiges Wort immer wieder. Das ist die Sühnekommunion, die Sühnebeichte. Die Kinder empfangen eine mystische Kommunion bei der dritten Erscheinung des Engels. In Fatima gibt es nichts Zufälliges. Das hat alles einen tiefen, tiefen Sinn. Keine Möglichkeit, Ihnen das jetzt zu erklären, das führt zu weit. Aber die Mutter Gottes führt uns in Fatima auf eine ganz tiefe Weise in die Geheimnisse der Sakramente ein. Die heiligen Sakramente werden von uns auch seit vielen Jahren nicht mehr so verstanden, wie es der Himmel will. Und deshalb gibt die Mutter Gottes uns einen besonderen Katechismus, wie die heilige Kommunion durch sie mit ihr zu empfangen, wie sich auf die heilige Beichte vorbereiten mit ihr und durch sie und so weiter. Und das bringt der heilige Maximilian Kolbe eben auch in die Ritterschaft der Unbefleckten. Die Ritter der Unbefleckten, wenn Sie sehen, der Ritter der Immaculata ist derjenige, der eben ganz besonders eben die eucharistische Anbetung und die heilige Beichte pflegt. Er möchte gerade die Menschen für sich selbst zunächst einmal reinigen und die Menschen zu diesen Quellen der Heiligkeit führen. Ich kann darüber jetzt nicht weiter sprechen und damit Sie es wissen, das wäre ein weiteres Thema. Ein anderes Thema. Die Mutter Gottes in Fatima, ganz besonders durch den Engel, der die Kinder vorbereitet, hier wird immer gesprochen von einem ganz besonderen Geheimnis. Herz Marie, Herz Jesu. Herz Marie, Herz Jesu. Das ist übrigens in unserer Bruderschaft allgegenwärtig. Auch meistens ist die Herz-Maria-Herz-Jesu-Statue da. Diese geeinten Herzen Jesu und Mariens. Der Engel spricht in der ersten, zweiten und dritten Erscheinung von den Herzen Jesu und Maria, von den heiligen Herzen Jesu und Maria, vom heiligsten Herzen Jesu und unbefleckten Herzen Mariens. Da kann ich Ihnen nur sagen, lesen Sie da in meinem Buch darüber, dann sehen Sie, was es bedeutet. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Wirklichkeit, eben Fatima zu sehen, dass das unbefleckte Herz Mariens uns ganz hineinführt in das Geheimnis des Herzens Jesu. Und der heilige Maximilian Kolbe bringt genau das, selbst hier in seinem Weihegebet. So wird sich immer mehr das milde Königum des heiligsten Herzens Jesu verbreiten. Denn wo du eintrittst, da erflehst du die Gnade der Bekehrung und der Heiligung. Denn vom heiligsten Herzen Jesu gelangen zu uns alle Gnaden nur durch deine Hände. Das ist genau präzis die Verhältnis und die Verbindung des Herzens Jesu und Herzens Mariens für uns. Hier gibt es eine ganz wunderbare, tiefe Erklärung durch die letzte, große, das Finale von Fatima, es ist die Erscheinung unserer lieben Frau in Tui, wo sie eben Lucia auffordert, dass der Papst mit allen Bischöfen der ganzen Welt Russland ihrem unbefleckten Herzen weihe und Lucia dann die berühmte Vision der heiligsten Dreifaltigkeit gibt. In meinem zweiten Buch, der letzte Teil, das letzte Kapitel, ist eben dieser Erklärung gewidmet. Sie sehen, also in Fatima gibt es sehr viele Themen. Und diese wichtigen Verbindungen, die wir versucht haben aufzuzeigen, sollen uns jetzt dahin bringen, eben wirklich einen Vorsatz zu machen, beide Wirklichkeiten, Realitäten von 1917 für die 100-Jahre-Feier zusammenzubringen. Es ist hier unbedingt wichtig, dass wir uns um diese Dinge kümmern, dass wir Zeit haben, eben sowohl das, was wir über Fatima lesen können und betrachten können, dass wir uns diese Zeit nehmen und auch über die MI. Und wenn wir es richtig nehmen, wird das eine das andere befruchten. Das Losungswort dieses Jahres, der Ritter der Immaculata besteht, ihr sollt Apostel von Fatima sein. Darüber möchte ich in ein paar Minuten sprechen, in einem kurzen letzten Vortrag. Jetzt möchte ich den aber unterbrechen. Das ist schon lange genug, aber wir wollen jetzt ein klein bisschen den Kopf ausruhen, wie der heilige Maximilian Kolbe, wenn er Not hatte oder wenn er eben nicht aus und ein wusste. hat eine wunderschöne Lourdes-Mutter Gottes, die wir jetzt noch in der Stadt der Unbefleckten sehen können, die ihm geschenkt worden ist dann. Und wenn er nicht mehr aus und ein wusste, dann hat er sich hingekniet vor ihr, hat sein Köpfchen auf ihre Füße gelegt und hat so 15 Minuten im Schweigen hat sie sich verhalten. Die Brüder sind ganz still vorbeigegangen und haben gesagt, jetzt ist unser Vater mit der Mutter Gottes im persönlichen Gespräch. Ganz im Schweigen. Und nach 15 Minuten hat der Maximilian, der oftmals durch die vielen Probleme und Sorgen sein herrliches Lächeln verloren hatte und voll Sorgen war, kam er von dem raus, ganz befreit, ganz voll der Immaculata. Kann ich Ihnen nur anvertrauen. Wenn Sie mal Sorgen haben, wenn Sie nicht mehr aus- und einwissen, dann machen Sie wie wir das im Waisenhaus in Indien haben. Unsere Schwester Obrin, die Schwester Maria Immaculata, hat eine ganz einfache Weise, die Kinder zu trösten. Das Kind, das Waisenkind, bekommt einen Weinkrampf, einen Ausbruch, dadurch, dass irgendetwas von seiner Vergangenheit plötzlich eben in einem Traum oder sonst was oder plötzlich ihm vorsteht. Es gibt ganz furchtbare Situationen für die armen Waisenkinder, die ja meist viel Furchtbares mitgemacht haben, was wir gar nicht verstehen können, meist auch von den eigenen Eltern und so weiter. Und dann, wenn kein Mensch diese Kinder mehr trösten kann, dann wissen Sie, was die Schwester Immaculata macht? In Indien wachsen nicht viel Blumen, dort. Und deshalb gibt es einen Blumengarten, wo also nur zu Hochfesten gewisse Blumen weggenommen werden können, die dann den Altar gegeben werden. Und dann nimmt Schwester Immaculata das Kind, hör mal, jetzt mach's so, jetzt gehst du in den Garten, ich habe wieder Erlaubnis, hier ist eine kleine Rose. Du nimmst deine Rose weg, darfst sie wegnehmen, darfst sie pflücken. Dann gehst du in die Kapelle, du gehst zur Mutter Gottes, kniest dich hin und tust ihr diese Rose eben zu Füßen legen. Und dann betest du so lange, tust dein Köpfchen zu ihren Füßen, tust sie ganz lieb umarmen mit deinem Köpfchen auf Füßen und dann am Schluss legst du die Blume hin als deine Liebesgabe. Und das Kind schluchzend, natürlich nimmt diese Blume. Und ich war einmal dabei, das Kind hat mich nicht gesehen, ich war versteckt irgendwo im Ecken. Da sah ich dieses Kind schluchzend und weinend hereinkommen mit dieser Blume. War einmalig, kniete sich dieses kleine Kind hin, schluchzend, legte ihr Köpfchen tatsächlich auf die Füße der unserer lieben Frau, immer die Blume in der Hand, 5 Minuten, 10 Minuten. Und dann sehe ich noch, wie das Kindchen der Mutter Gottes ins Gesicht sieht, mit einem Lächeln die Blume ihr zu Füßen legt und ganz lächelnd aus der Kapelle wieder rauskommt. Das ist die Methode unserer Schwester Immaculata vom Waisenhaus, unseren Kindern ihrer Nöten zu helfen. Tun wir jetzt dasselbe, indem wir jetzt die 3 letzten Gesetzchen vom freudenreichen Rosenkranz beten.